Die Seismologie macht gegenwärtig gewaltige Fortschritte, noch hat sie den heiligen Gral nicht gefunden, das heißt eine zuverlässige, frühzeitige Vorhersage von Erdbeben, aber neue Sensorik und künstliche Intelligenz helfen, das Grundverständnis über Entstehung und Ablauf von Beben zu revolutionieren. So konnten Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie in Ecuador, einem Hotspot für schwere Beben am östlichen Rand des Pazifischen Feuerrings, das bisherige Verständnis des die Beben auslösenden Bruchvorgangs entscheidend korrigieren. Die Spannung löst sich nicht, wie bisher vermutet, an einem räumlich begrenzten Ort, sondern in einem weit ausgreifenden, verästelten Netzwerk in einer ganzen Serie von Brüchen. Vergleichbar mit dem vielfachen Zersplittern von Steinen, die man hohem Druck aussetzt. Das erklärt auch den Schwarm der gefährlichen Nachbeben. Möglich wurde diese Erkenntnis durch ein ausgedehntes Netz von Seismometern vor Ort.
Wir hatten 100 Seismometer installiert. Es ist nicht nur allein die Anzahl der Messstellen, es ist auch, wie einfach es mittlerweile geht. Ich kann mich noch gut zurückerinnern, als ich Ende der 90er Jahre das erste Mal in Südamerika war, mitgeholfen habe, dort ein seismologisches Netz aufzubauen. Dort haben wir es geschafft, 20 Stationen zu betreiben und wir brauchten 2 riesige Container an Material, um das machen zu können. Die 100 Stationen, die wir jetzt aufgestellt haben, passen in 4 Koffer.
Professor Andreas Riedbrock vom Geophysikalischen Institut des Karlsruher Instituts für Technologie ist begeistert, welche Fortschritte die Seismologie durch die Digitalisierung machen konnte.
Eine Entwicklung hat stattgefunden in der Miniaturisierung der Beobachtungsgeräte und ihrer Genauigkeit, die einfach toll ist. Man muss ein kleines Loch graben, so als ob man einen Baum pflanzen will, einen nicht zu großen Baum. Dann kann man diese Geräte da installieren. Man packt danach Erde wieder drauf, sodass man fast nichts sieht, weil zur gleichen Zeit auch der Stromverbrauch all dieser Geräte so viel geringer geworden ist. Das heißt, wir können jetzt mit kleinen Batterien, wir brauchen keine Solarpaneele mehr, wir müssen keine Autobatterien wechseln. Sozusagen eine Station passt in einen Schuhkarton.
Von März bis Mai 2022 stellte das Team des KIT, unterstützt von ecuadorianischen und französischen KollegInnen sowie Forschenden des Geoforschungszentrums Potsdam, ein dicht geknüpftes seismologisches Netz in der Umgebung der Küstenstadt Esmeraldas in Ecuador auf, ein stark erdbebengefährdetes Gebiet am östlichen Rand des Pazifischen Feuerrings.
Der Pazifik ist im Augenblick zu unserem Zeitpunkt in der Erdgeschichte die größte ozeanische Platte. Und um den Pazifik herum liegen alle kontinentalen Platten oder fast alle außer Indien. Das heißt, der Pazifik oder die kleineren Platten, die zum Pazifik dazugehören, subduzieren jetzt unter diese Kontinente. Und deshalb nennt man es auch den Ring of Fire, weil ich nicht nur die größten Beben dort habe, sondern auch Vulkanismus.
Mit dem Begriff subduzieren beschreibt die Erdbebenforschung das Untertauchen einer ozeanischen Platte unter eine Kontinentalplatte. Der Ort, wo das geschieht, ist eine Subduktionszone.
Man hat herausgefunden, dass sich neue ozeanische Platte unter den mittelozeanischen Rücken bildet. Da kommt heiße Magma an die Oberfläche und bildet neue ozeanische Kruste und Mantel. Und irgendwo muss natürlich dieses Material hin, was dort gebildet wird. Und genau das passiert in den Subduktionszonen, wo die ozeanische Platte, zum Beispiel die Pazifische Platte oder zum Beispiel die Nazca-Platte in Ecuador, untertaucht unter Südamerika und wieder zurückgeht in den Erdmantel und absinkt wahrscheinlich nach manchen Theorien bis an die Kruste-Mantelgrenze.
Ursprünglich war das seismologische Netz an der ecuadorianischen Küste im Zusammenhang mit einem anderen geologischen Experiment aufgestellt worden, als es dort am 27. März 2022 zu einem Beben der Stärke 5,8 kam.
Wir sind an sich dorthin gegangen, weil zur gleichen Zeit ein seismisch aktives Experiment mit einem Forschungsschiff der Franzosen stattgefunden hat und wir wollten aktive Seismik dort machen, also die Krustenstruktur, die Geschwindigkeiten in der subduzierten Platte und in der südamerikanischen Platte bestimmen. Und dann hatten wir Glück, und ich kann Glück sagen, weil keine Person umgekommen ist. Es gab auch fast keine Schäden oder gar keine Schäden. Also hatten wir das Glück, dieses Beben in unserem Netzwerk direkt zu haben. Und damit konnte man sozusagen von dem Zeitpunkt Null, von dem Zeitpunkt, als das Beben stattgefunden hat, haben wir jetzt die Nachbebenserie aufgezeichnet. Meistens ist es leider der Fall in vielen Regionen der Erde, wenn es nicht Japan ist oder die Westküste von den USA, dass erst so dichte Netzwerke dann aufgebaut werden, wenn das große Beben passiert ist. Dann verpasst man aber meistens die erste ein oder zwei Wochen, und das ist an sich die Zeit, die richtig spannend ist, herauszufinden, was passiert. Das ist die wichtigste Zeit.
Die Fülle der Messdaten erlaubte einen privilegierten Einblick in die bisher noch nicht gut verstandene Physik des Bruchvorgangs.
Das war jetzt für uns überraschend, dass wir auf diese Auflösung mittlerweile kommen, weil wir es vorher noch nicht so richtig ausprobiert haben. Man kann jetzt neue Fragestellungen stellen. Zum Beispiel, wie passiert jetzt der einzelne Bruch? Wenn man zwei Materialien jetzt sehr schnell gegeneinander bewegt, wie viel Wärme wird da freigesetzt? Was für Prozesse finden dort statt? Und warum brauchen wir das? Weil wir verstehen wollen, wie stark die nächsten Beben werden. Und wie kann man diesen Bruchprozess besser verstehen, besser modellieren, sodass wir verlässliche Aussagen treffen können, wie die Erschütterung für das nächste große Beben wird. Und nicht nur in Ecuador, sondern dann auf der ganzen Welt in Subduktionszonen.
Das wichtigste Ergebnis: Beben entstehen nicht durch einen einzelnen Bruch, sondern durch eine räumlich weit ausgreifende Serie von Brüchen.
Das heißt, dass bei einem großen Beben der Bruch nicht nur auf einer Fläche von 1 bis 2 Millimetern oder 1 Zentimeter stattfindet, sondern simultan an verschiedenen Bruchflächen zur gleichen Zeit, die dann insgesamt den Versatz hergeben. Warum ist das wichtig? Weil wir ja das Beben modellieren wollen, um dann für zukünftige Beben Vorhersagen machen zu können, wie stark ist das Wackeln.
Die Spannung in der Subduktionszone löst sich demnach durch ein ganzes Netzwerk von Verwerfungen, die in der Folge dann auch den Schwarm der gefürchteten Nachbeben auslösen.
Wir haben die vielen Nachbeben genau dazu verwendet, um dieses Verschiebungsnetzwerk abzubilden. Wir haben ein Magnitude 5,8 Beben genommen und die Nachbeben davon beobachtet. Und mit diesen Nachbeben können wir jetzt die aktiven Verschiebungen in diesem Netzwerk feststellen. Also ist das Knistern nach dem Beben. Dieses Verästelungsnetzwerk, was wir jetzt gesehen haben, ist ungefähr 300 bis 400 Meter dick. Und was wir auch feststellen konnten, dass wahrscheinlich während eines Bebens ungefähr 20 Meter davon in Betracht kommen. Und jetzt breitet sich sozusagen diese Nachbebenfront langsam aus. Was viele Leute geglaubt haben, ist, dass Wasser dort ein sehr, sehr entscheidender Faktor ist, wie Wasser sich langsam durch das Medium diffundiert. Was wir aber zeigen können, dass die physikalische Diffusionsgleichung, die man dafür verwenden kann, so nicht funktioniert, sondern es ist vielmehr langsames Nachschieben auf der Bruchfläche, die Nachbeben auslöst.
Damit erklären sich auch geologische Beobachtungen an alten Gesteinsschichten in den Alpen, die den Forschenden seit langem Rätsel aufgaben.
Wir haben versucht, in meiner Gruppe schon seit ungefähr 20 Jahren zu verstehen, wie der Kontakt zwischen den beiden Platten aussieht. In einer Tiefe von 20 Kilometern, in dieser Tiefe finden diese großen Beben statt. Man kann sich diese Kontaktzone ja nicht einfach anschauen. Man kann nicht einfach 20 Kilometer mit einer Treppe runterlaufen und mal seine Hand dran halten und sich anschauen, wie es aussieht. Was man machen kann, ist, man kann zum Beispiel in die Westalpen gehen und dort findet man an manchen Stellen Material, was früher an einer ähnlichen Grenze war zwischen einer abtauchenden Platte und einer darüberliegenden Platte, was jetzt wieder nach oben gekommen ist, was man in den Alpen sieht, weil alles Material, was jemals darüber war, erodiert worden ist. Wenn man sich das anschaut, dann findet man, dass diese Kontaktfläche ungefähr ein paar hundert Meter dick ist. Und einzelne Verwerfungen, einzelne Bruchzonen vielleicht im 10er Meter Bereich liegen. 5 bis 10 Meter, 5 bis 20 Meter. Wenn wir uns das in früheren Jahren, also in den letzten 20 Jahren, versucht haben, mit seismischen Verfahren anzuschauen, dann sind wir immer auf eine Dicke von mindestens einem Kilometer gekommen oder auch 2 Kilometer. Dicke dieser Verschiebungsbahn oder was wir sozusagen als Verschiebungsbahn angesehen haben zwischen diesen beiden Platten. Das heißt, wir hatten die Beobachtung, dass rezent, also jetzt, diese Bewegung vielleicht in einer Breite von 1 bis 2 Kilometern stattfindet. Wenn wir aber zurückschauen in das geologische Archiv in den Alpen, haben wir gesehen, das ist viel enger, das sind nur hunderte von Meter. Und die Fragestellung stand einfach im Raum. Was ist richtig, was ist falsch? Ist die geologische Interpretation dieser sehr alten Strukturen, bis sie jemals an die Erdoberfläche kam, komplett falsch? Oder funktionieren Subduktionszonen im Augenblick anders, als sie in der Vergangenheit funktioniert haben?
Mit dem vorliegenden Ergebnis steht nunmehr fest, das geologische Archiv mit den alten Bruchzonen in den Alpen war richtig interpretiert worden. Möglich wurde diese überraschende Erkenntnis auch durch den Einsatz künstlicher Intelligenz.
Als ich meine Doktorarbeit gemacht habe, habe ich ungefähr mir 200 Beben an 30 Stationen angeschaut, dort die Asteinsatzzeiten der ankommenden Wellen mit Hand bestimmt, und das hat mich 1 bis 2 Jahre meiner Zeit gekostet. In dieser Studie haben wir uns jetzt 1600 Beben an 100 Stationen angeschaut. Das heißt, wenn ich jetzt ungefähr 15 Doktoranden grob darauf ansetzen würde, dann wäre ich so weit, wie ich mit der KI innerhalb von 3 Tagen komme, komme ich mit den 15 Doktoranden in 3 Jahren.
Die Forschungsergebnisse aus Ecuador sind auch ein wichtiger Beitrag zu einer realistischeren Modellierung des die Erdbeben auslösenden Bruchgeschehens in Computersimulationen.
Das ist an sich auch schon sehr, sehr weit gediehen. Es gibt jetzt eine ganze Sparte von, in Englisch heißt es, Physics-Based Earthquake Models, wo man versucht, den Bruchvorgang mit abzubilden. Bislang in diesen großen Simulationen von Beben haben wir von außen, von vornherein, die Versätze schon vorgegeben. Jetzt berechnen wir dynamisch, wie sich Spannung und Verschiebung während des Bruches verändert. Und da ist es natürlich wichtig, ob man das jetzt nur auf einer Bruchzone macht oder auf mehreren Parallelen, um die Physik des Bruches zu verstehen. Weil wenn man das sozusagen nur auf einer macht, aber es war in der Natur über viele gleichzeitig, kommt man auf komplett andere Parameter und vielleicht auch auf komplett andere Interpretationen, wie man es zu anderen Subduktionszonen übersetzen kann.
Der Geophysiker Professor Riedbrock erwartet jetzt eine Periode beschleunigten Wissenszuwachses in der Erdbebenforschung.
Die Botschaft, die wir im Augenblick haben, ist, dass es im Augenblick eine extrem spannende Zeit in der Seismologie und da auch in den Geowissenschaften gerade ist. Wir haben auf einmal sehr viele Messinstrumente, die wir bezahlen können. Also ich sage jetzt mal billige Messinstrumente, die sehr genau sind. Dadurch haben wir große Stückzahlen. Dadurch können wir das Wellenfeld, wie es sich ausbreitet, in den Griff bekommen. Und ich muss es so sagen, KI ermöglicht uns jetzt Analysemethoden, die wir nie vorher hatten, mit einer Genauigkeit und Präzision, die wir bislang noch nicht erreicht haben. Folglich ist es im Augenblick so ein bisschen Goldgräberstimmung. Was kann man alles jetzt noch damit machen? Wie kann man weiterkommen?
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.